Der Predigtext heute aus dem Matthäusevangelium, eine ganze Menge. Ich habe ihn einfach ein wenig vergrößert, weil es aus der Bergpredigt Jesu ist. Das heißt also eine komplette Predigt, 3 Kapitel lang, aber man kann natürlich nicht alles auf einmal lesen. Aber die Dinge, die vor unserem Predigtext sind, sind doch sehr bezeichnend und sehr zusammenhängend mit dem, um was es Jesus da geht. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine gute Frucht trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann Wolkenbruch und Sturm toben, Wassermassen mit voller Wucht über das Haus hereinbrechen, stürzt es nicht ein, es ist ja auf Fels gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann Wolkenbruch und Sturm toben, Wassermassen mit voller Wucht über das Haus hereinbrechen, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Eine schöne Predigt, haben sie alle gedacht. Als Jesus die Predigt beendet hatte, waren die Volksscharen ganz betroffen. Gut gepredigt hatte er. Man konnte alles so klar verstehen. Es ging einem so recht zu Herzen, so richtig unter die Haut. Noch lange sprachen die Menschen von seiner Predigt. Auch auf dem Nachhauseweg. Etwas lang war sie geraten, seine Bergpredigt, 3 volle Kapitel und so viele verschiedene Themen, vielleicht hätte man es kürzen können, aber man konnte diesem Jesus von Nazareth so richtig gut zuhören und abspüren, dass er selber auch das glaubte, was er da gepredigt hatte. Er hatte eben richtig Vollmacht, nicht so wie die Schriftgelehrten. Zu Hause angekommen, stellten aber die Menschen fest, dass sich nichts verändert hatte. Das Haus war nicht geputzt, das Essen war nicht vorbereitet, das Vieh war nicht versorgt, den Einkauf hatte niemand erledigt, der Alltag hatte alle wieder schnell eingeholt. Und weil die Kinder zankten, schimpfte und schrie die Mutter wieder aus der Küche heraus und weil das Vieh vor Hunger schon ganz unruhig war und den halbvollen Milcheimer untrat, fluchte und wütete der Vater im Stall, sodass die Milch sauer wurde. Und so wurde dieser Abend nach der Bergpredigt Jesu für die ganze Familie wirklich ein unvergesslicher Abend. Denn Jesus hatte gut gepredigt. Sie waren sich einig, das war eine gute, vollmächtige Predigt. So eine hatten sie schon lange nicht mehr gehört. Aber es blieb eine Frage, was hatte diese Predigt mit meinem Alltag zu tun? Kennen wir das? Dass wir schon mehrere Predigten und viele Predigten über dieses und jenes Thema gehört haben und dann sagen wir, gute Predigt und zu Hause schmeißen wir den Milcheimer um. Oder schimpfen durch die Wohnung, dass die Milch, der Rest jedenfalls, der Milch sauer wird. Oder dass die Kinder denken, ach, du ahnst es nicht. Oder was auch immer. Was hat so eine Predigt mit meinem Alltag zu tun? Aber Jesus hat gut gepredigt. Man konnte ihm gut folgen, ein bisschen viel, aber es war gut. Das klafft manchmal so ein wenig auseinander oder ein wenig sehr viel. Manchmal fühlen wir uns vielleicht entdeckt. Und bei dem, was Jesus gepredigt hat, fühlten sich die Leute, die Menschen sicherlich entdeckt. Er hatte den Finger auf das ein oder andere Thema gelegt, auf die super Frommen, die immer fromm taten und dann das nicht in den Alltag übersetzt haben oder über was auch immer. Es sind ja ganz viele Themen, die er da nennt. Der eine oder andere spürte, oh, da legt jetzt aber Gott tatsächlich seinen Finger in mein Leben, auf mein Leben. Und dann geht man in den Alltag hinein. Vielleicht hat man die Entscheidung getroffen, ja, ich möchte gerne, dass sich da bei mir was verändert. Das geht eigentlich so nicht weiter. Aber das Dumme ist dann natürlich, dass am Montag der unzufriedene Chef diese Predigt nicht gehört hat. Oder dass die Nachbarn diese Predigt nicht gehört haben oder dass die mauligen Kollegen diese Predigt am Sonntag natürlich nicht gehört haben und sie sind genauso maulig über den Montag. Die verhassten Römer haben diese Predigt auch nicht gehört. Und alle sind sie noch so, wie sie vor der Predigt waren. Nur ich habe sie gehört. Und dann ist es schnell, dass man sagt, der Nachbar baut doch sein Haus auch auf Sand. Warum kann ich das nicht machen? Das machen doch alle. Machen doch alle so. Geht ja auch viel schneller, ruckzuck, was muss ich mich mit dem Fundament abgeben? Mir erst noch Gedanken machen, was Gott wohl in so einer Situation jetzt machen würde. Wie hat das mit mir und meinem Leben zu tun? Und dann kommt der Alltag, pustet alles wieder um, schüttet alles wieder zu. Die eingefahrenen Gleise sind da. Aber es war eine gute Predigt. Man hat ihr so gut folgen können. Was hat das miteinander zu tun? Bei aller Kritik oder bei aller Ironie, die natürlich in so einer Predigt dann liegt, die ich halte, es fängt natürlich an bei der persönlichen, bei der eigenen Betroffenheit. Wenn ich merke, Gott legt seinen Finger auf mein Leben und mir wird deutlich, dass ich da eigentlich etwas verändern müsste, dann ist das ja der erste Schritt. Auch wenn vielleicht am nächsten Tag, am Montag oder Dienstag oder so, noch nicht alles verändert sein kann. Aber dass in meinem Herzen schon mal der erste Schritt getan ist, ich spüre, dass Gott möchte, dass sich da etwas bewegt, in mir, in meinem Leben, dass da etwas anders wird. Die eigene Betroffenheit, gerade wenn Jesus in seiner Predigt oder wenn mir im Lesen der Bibel oder im persönlichen Gebet dann Gott den Spiegel vorhält und ich merke, oh ja, Herr, wenn ich in deinen Augen so aussehe, müsste sich bei mir wirklich was verändern. Das ist ja doch der erste Schritt, diese Betroffenheit, dass ich spüre, dass Gott seinen Finger in mein Leben und auf mein Leben legt. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, dass ich die Kosten überschlage. Was würde es mich denn kosten, wenn ich nicht mehr rauche? Nicht? Nach dem Kaffee und so und dies und jenes. Als ich Tischler gelernt habe, da war unser Geselle, der hat immer in der Pause ein Helmut Hohmann Glas Bier. Nicht? Da musste ich immer los als Lehrling und habe dann eine Flasche Bier getrunken, nicht? Also geholt für ihn. Das war so seine Sache, hat er mir das Geld in die Hand gedrückt und so weiter und so weiter. Nicht? Wenn die Pause darin besteht, dass ich so eine Flasche leer mache, dann ist das ja etwas, was... Ist ja auch schön, wenn man Pause hat und so weiter, aber wenn man dann als Tischler nach Hause fahren muss im gleichen Auto, hat dann das Auto auch noch gefahren und am Ende der Arbeit hat er auch noch ein... Was müsste sich da verändern, weil sich ja was verändern muss? Oder das Rauchen in der Pause oder was auch immer. Was würde es mich denn kosten? Wenn ich an dieser Stellschraube mal anfange, ein wenig zu drehen und zu sagen... Warum muss ich eigentlich jede Mittagspause dann mit einem Glas Bier zubringen? Was würde es mich denn kosten? Das muss dann natürlich gefragt werden. Vielleicht fühle ich mich auch ganz wohl in so einer Situation. Ich kann mich noch gut erinnern, mein Vater war sehr jähzornig. Mein Chef als Tischler war sehr jähzornig. Ich bin froh, dass ich diesen Jähzorn einigermaßen sinnvoll im Griff habe. Aber der hat ja was. Wenn ich die anderen, die mir auf die Nerven gehen, einfach mal zusammenfalten kann und alle, boah. Wenn am Montagmorgen der Chef nach Hause kam, also das heißt nach Hause, also das heißt in den Laden kam, in die Werkstatt kam, nicht? Manchmal ist er am Freitag ein bisschen früher gefahren, hat gesagt, mach noch das und das. Montags kam er, was hast du denn da gemacht, Helmut? Das geht ja gar nicht. Wenn man dann erst mal deutlich machen kann, wer der Chef im Hause ist und alle anderen fangen an zu zittern und stehen in Hab-Acht-Stelle und dann weiß man am Montagmorgen, wie der Tag und die Woche geschlagen hat. Das hat ja was, wenn erst mal die ganze Firma stramm steht. Was würde es mich denn kosten, wenn ich anfange, an der Stelle mal die Stellschraube zu drehen? Was würde es mich denn kosten? Der dritte Schritt ist dann eine Entscheidung treffen. Will ich das eigentlich ändern? Es ist doch auch schön, wenn Sie in Hab-Acht-Stellung stehen. Wir stehen so schön gerade. Ich würde ja vielleicht meine Autorität verlieren, ich würde ja vielleicht meinen Respekt, also die Leute den Respekt vor mir verlieren und so weiter und so weiter. Was würde es mich denn kosten? Wie würde es denn weitergehen? Diese Frage wird ja dann auch gestellt. Veränderungen regnen ja nicht aus dem Himmel und deswegen nimmt Jesus ja auch dieses Bild vom Hausbau. Ein Haus regnet nicht vom Himmel, es regnet auf das Haus nachher. Aber das Haus selber ist ja etwas, was schon auch eine gewisse Zeit braucht. Und wenn Jesus deutlich macht, dass Veränderungen in meinem Leben so sind wie ein Hausbau, dann ist das ja ein Bild dafür, dass das ein längerer Prozess ist, wo ich mich jeden Tag neu entscheiden muss, auf diesen Hausbau zu gehen und die nächste Schicht Steine draufzusetzen mit Mörtel und das Dach dran und so weiter und so weiter. Das ist ja doch eine Entscheidung, die ich zu treffen habe. Das Bild des Hausbaus, das ist meine persönliche Entscheidung, ob ich das will, ob ich die Kosten habe, ob ich das mir überhaupt leisten kann. Und dann ist es immer eine Abwägung zwischen Leidensdruck und Kostendruck. Wenn man kein Haus hat, wenn man kein Dach über dem Kopf hat, dann regnet es einem in die Glatze rein. Ja, natürlich, es ist ein Leidensdruck. Und auf der anderen Seite, was kostet es mich, wenn ich mir das Haus baue? Das ist ja eine Menge Mühe. Veränderung an dem eigenen Gehabe oder an der eigenen Art und Weise, das ist ja ein Kostendruck. Das kostet mich ja was. Überwindung und Veränderung und ich müsste anders meinen Alltag gestalten, meine Worte wählen und so weiter. Das ist ja eine Mühe, die ich mir machen muss. Und auch die Disziplin, dass ich bestimmte Worte sein lasse. Du Idiot und so, nicht, dass ich anfange, sowas sein zu lassen. Ah, es ist aber so schön, wenn sie stramm stehen. Kostendruck, Leidensdruck, Entscheidung. Der vierte Schritt wäre dann konkrete Schritte zu gehen. Ein Haus wird steineweise, Stein um Stein um Stein um Stein gebaut. Deine Seele verändert sich von Tag zu Tag zu Tag. Und es ist deine Entscheidung, in welche Richtung. In welche Richtung sich das verändert. Wenn man weiß, dass ein Haus steineweise gebaut wird, dann muss man auch schauen, dass man das große Ziel nicht aus dem Auge verliert. Wenn man sich um diese kleinen Steine Stück um Stück jeden Tag und so weiter kümmert, dann muss man irgendwann mal aufschauen und sich überlegen, hey, ich will ein Haus bauen. Ich möchte wirklich, dass dann ein Dach drauf ist und dass ich sicher und vor Regen sicher bewahrt leben kann. Und dann kann man wieder an die kleinen Steine, wenn man das aus den Augen verliert, dass ich eigentlich, sage ich mal, an meiner Persönlichkeit arbeiten möchte, dass meine Persönlichkeit für andere nicht unverdaulich ist oder bleibt oder wird. Und man an den vielen kleinen Dingen des Alltags arbeitet und sich wirklich verändern möchte, dann muss man irgendwann mal aufschauen und sagen, Herr, ich möchte gerne, dass ich ein Mensch zu deiner Ehre bin. Wo der Geist Gottes nicht sofort wieder herauszwitschert, wenn man mal gesegnet wird und Gottes Geist neu anfängt, in mein Leben hineinzukommen, aber bei meinem ganzen Gehabe am nächsten Tag er schon längst wieder draußen ist, weil all das, was ich lebe, nicht zu dem passt, was Gottes Heiliger Geist verändern möchte und haben möchte. Bild des Hausbaus. Wenn ich sage, ich will keine Wutausbrüche mehr, vielleicht ist es dann die Frage, woher kommen sie denn in deinem Leben? Was hast du davon? Aus welcher Quelle werden die gespeist? Vielleicht ist das eine persönliche Unsicherheit. Du fühlst dich anderen vielleicht immer unterlegen und musst ihnen mal so richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Sonst glaubt es keiner. Woher kommen deine Wutausbrüche? Woher kommen deine Lügen oder Betrug? Als der Chef zum ersten Mal zu mir gesagt hat, Helmut, geh du mal ans Telefon und sag, ich bin nicht da. Er hat mir einen Hörer in die Hand oder irgend sowas war das nicht und ich bin dann ran und Chef ist nicht da. Er hat mich überrascht, völlig, das wollte ich gar nicht. Kannte ich auch dieses Verhalten überhaupt nicht, dass man sowas macht. Ich glaube, einen Tag oder zwei Tage habe ich an mir rumgewühlt, nicht dem Chef zu sagen, das möchte ich aber nicht und so. Oh, nicht, das sagt man ja auch nicht jeden Tag. Irgendwann habe ich ihm das gesagt, ich möchte nicht. Ich möchte nicht lügen, ich möchte nicht, dass jemand, das will ich nicht. Da war der Geselle dran, der musste ihn dann verleugnen. Aber das ist eine Überwindung zu sagen, ups, nicht, wie geht ein Chef mit mir um, wenn ich sage, ich will nicht lügen, ich mache das nicht. Ich lüge sie nicht an und lüge andere nicht an. Schreib mal das und das, mach mal da die Häkchen, mach mal, schreib mal. Wie oft werden in Firmen dann irgendwelche Dinge aufgeschrieben, weil der Chef sagt, mach mal so und mach mal so. Wenn man da sagt, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das möchte ich nicht. Das hat ja unter Umständen die Kosten, dass ich dann rausgeworfen werde. Man muss die Kosten überschlagen. Aber die Entscheidung, lebe ich nach dem Willen Gottes und was darf es mich kosten? Das sind ja zwei Dinge, die muss ich abwägen. Was kostet es mich? Und was ist der Leidensdruck? Wenn Gott sagt, der Segen findet statt so und so und so und so und so nicht, dann ist das ja etwas, was beides vor mir liegt, das muss ich abwägen. Was ist dann wichtig? Was soll in meinem Leben wichtig sein? Und der Nachbar baut auch auf Sand. Das ist ja manchmal schwer. Du machst dir richtig Mühe mit deinem Lebensstil, möchtest gerne ein gutes Fundament haben in deinem Leben, und du siehst, all deine Nachbarn und Kollegen bauen auch auf Sand. Dann sich zu entscheiden, ich aber möchte das anders machen, das ist schon ein Angang. Also gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, ich möchte gerne, dass Jesus wirklich mein Herr ist, dass sein Wort in meinem Leben wirklich Herrschaftsanspruch ist. Das ist eine Entscheidung, die man auf jeden Fall treffen muss. Die Entscheidung zu leben nach den Worten Jesu, nach den Geboten Gottes, das ist schon eine eigene Entscheidung, die man treffen muss. Sicher muss man genauer jetzt in dieses Gleichnis, was Jesus hier nennt, hinschauen. Dieses Gleichnis macht ja deutlich, nicht nur derjenige baut ein Haus, der sich entscheidet, ein gutes Fundament zu legen, sondern auch die anderen ohne Fundament bauen ein Haus. Egal, ob du dich entscheidest, in deinem Leben mit Jesus zu leben, baust du ein Haus, sondern du baust auch ein Haus, wenn du dich entscheidest, es nicht zu tun. Deine Seele wird nicht nur geprägt, wenn du dich für die Gebote Gottes entscheidest, sondern deine Seele, dein Leben wird auch geprägt, wenn du dich entscheidest, nicht mit dem Gebot Gottes zu leben. Du baust ja auch ein Haus, das macht dieses Gleichnis ja deutlich. Und zunächst einmal scheint es diesem Mann ja sinnvoller zu sein ohne Fundament. Das geht ja viel schneller. Brauchst du nicht so viel Zeit, kostet auch weniger. Du kannst eine Menge Geld sparen. ein Fundament zu gießen. Heute würde man ein Fundament gießen. Früher musste man Steine dafür nehmen oder auch Fels bauen oder wie auch immer. Die muss man erstmal behauen, bis da Mauersteine draufpassen. Also all diese Sachen, das nimmt ja Zeit. Zunächst einmal macht das Gleichnis deutlich, der andere hat schon auch einen gewissen Vorteil. Davon, dass er auf Sand baut, es geht schneller. Er hat diese Mühe nicht. Und das Gleichnis macht deutlich, Christsein heißt nicht, regenfrei zu sein. Bei aller Wohlfühltheologie, die heute so im Lande schwimmt, macht dieses Gleichnis deutlich, Christsein heißt nicht, ohne Sturm und Regen zu leben, sondern Jesus sagt, und plötzlich kam ein Sturm und ein Regen für alle und die gleichen Wassermassen. Herr, warum lässt du das zu? Es passiert. Aber ich gehöre doch zu dir, aber es passiert. Das Gleichnis Jesu geht davon aus, dass die gleichen Wassermassen den Christ und den anderen treffen. Ganz genauso. Und bis zu diesem Moment sind die Häuser völlig gleich. Sie haben vielleicht sogar die gleiche Dachfarbe. Und das ist schwer, sich dafür zu entscheiden, wirklich mit Jesus zu leben, wenn der andere das leichter hat. Wenn derjenige, der ohne Gebote lebt, es viel schneller, viel einfacher, viel billiger und so weiter hat. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Lebensmaßstäbe. Woher nehme ich meine Lebensmaßstäbe? Die Frage nach dem Fundament, die wird hier gestellt. Alle bekommen den Platzregen ab, davon geht Jesus aus. Christsein ist nicht ein Leben ohne Probleme. Christsein ist ein Leben mit Fundament. Wenn ich mit Jesus lebe, dann trägt er mich. In Situationen, wo es schwer wird, trägt er mich. In Situationen, wo es schwer wird, hat er immer noch Maßstäbe für mich, die mein Leben voranführen. Wenn ich nicht mehr weiß, wo vorn und hinten ist, dann kann ich mich an sein Wort halten, dann kann ich mich an seinen Willen halten. Denn er ist derjenige, der die Maßstäbe auch der Ewigkeit kennt, auf jeden Fall. Das Interessante ist, dass es ausgelöst, dieses Gleichnis ist ausgelöst durch ein Wort an die falschen Propheten. Eigentlich sind Propheten ja Menschen, die von Gott reden, die vielleicht sogar den ganzen Tag von Gott reden, Berufschristen oder was, Berufsfromme. Und es ist schon die Frage, warum nimmt Jesus das zum Anlass, um so ein Gleichnis zu sagen? Wären nicht die Frommen Vorbild für alle anderen? Aber fromme Propheten, er meint wahrscheinlich wohl Pharisäer und Schriftgelehrte, die viel vom Wort Gottes sagen, aber dann nicht leben. Es gibt im frommen Bereich Menschen, die viele fromme Worte haben, aber eben nicht danach leben. Und das macht es manchmal doppelt schwer. Die viele Worte haben, zu denen Jesus dann aber sagen muss, ich kenne dich nicht. Du warst nie dabei, mir zu begegnen. Du warst nie mit dem Herzen dabei, wenn sich mein Volk vor meinem Angesicht versammelt hat. Du hast nie mit mir geredet, du hast nie gebetet. Du hast nie den Mund aufgemacht. Du hast nie Worte gefunden für das Lob Gottes. Hast immer versucht, dich zu drücken. Hoffentlich ist der Gottesdienst nicht lang heute oder so. Und ich hoffe, ich kann nicht schnell wieder nach Hause. Du warst nie mit deinem Herzen ganz da. Ich kenne dich gar nicht. Wer bist du eigentlich? Du warst zwar vielleicht mit deinem Körper da, aber mit deinem Herzen warst du wer weiß wo. Ich kenne dich gar nicht. Was für ein Wort löst dieses Gleichnis aus, was Jesus da sagt? Gibt es eine Möglichkeit, äußerlich fromm zu sein und innerlich, wer weiß wo? Offensichtlich ja. Ich kenne dich gar nicht, sagt Jesus zu den Leuten. Ich kenne euch gar nicht. Ihr seid zwar mein Volk, Aber wenn es um meine Ehre geht, darum mich zu loben, kriegt ihr den Mund nicht auf und zu. Dann höre ich von euch nichts, dann seid ihr gar nicht da. Hast du jemals mit mir geredet von Herz zu Herz? Oder hast du die Gebete, die, wenn du gebetet hast, nur abgespult? All solche Fragen stellen sich dann, wenn Jesus hier deutlich macht, ich kenne euch gar nicht. Nicht jeder, der zu mir sagt, wird ins Himmelreich kommen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Das ist ein bitteres Wort. Ein Wort, was auch in mir viele Fragen auslöst. Herr, gibt es wirklich Situationen in meinem Leben, wo ich zu dir Herr, Herr sage und du bist gar nicht mein Herr, du kennst mich gar nicht? Und dann ist die Frage, darf Jesus mir dann diese Momente deutlich machen, wo ich eigentlich gar nicht bei ihm bin, wo ich innerlich gar nicht bei ihm bin, vor seinem Angesicht stehe? Wo ich mit meinem Herzen irgendwo anders bin. Vielleicht, um das Bild zu vollenden, wäre das ein Haus, was marode ist, was aber schön weiß gestrichen ist. Nach außen wunderschön, vielleicht auch ein gutes Fundament, aber die Mauersteine sind dann marode. Aber dann muss man auch dieses Gleichnis schon wieder verlassen, weil Jesus ja eigentlich in eine andere Richtung dann geht. Dann geht es um gute Früchte. Und er macht deutlich, ein Baum, der innen morsch ist oder ein Baum anderer Sorte, bringt keine Äpfel. Bäume, wenn sie alt werden, morsch werden, angefangen von innen zu verfaulen, bringen nur noch ein paar, schon auch ein paar, aber krüppelige. Oder wenn es kein Apfelbaum ist, dann bringt er auch keine Äpfel. Und das ist ja auch eine Frage an mich als Mensch, der in der Nähe Gottes lebt. Bin ich von ganzem Herzen qualitativ wirklich ein Baum in der Nähe Gottes oder bin ich nur fromm angestrichen? Und ob man es jetzt so oder so anstreicht, ist ja egal. Diese Frage stellt Jesus an dieser Stelle. Die Beziehung, die Jesus mit mir aufbauen will. Jesus verwendet, um das deutlich zu machen, was er sagen möchte, an anderen Stellen auch Gleichnisse. Ich denke an ein Gleichnis, wo Jesus sagt, ein Vater hatte zwei Söhne und bittet sie beide, etwas zu tun, ihm zu helfen. Und der eine sagt, ja, ja, aber denkt sich, du bist ja wohl nicht ganz dicht. Und der andere sagt gleich, mache ich nicht, Papa, ist viel zu viel Mühe, aber besinnt sich dann eines Besseren und am Ende geht er doch hin und macht's. Und Jesus stellt dann einfach nur die Frage, wer von den beiden Söhnen hat's getan? Was ist wirklich hinten bei rausgekommen? Was ist an Frucht hinten aus deinem Leben rausgekommen? Was hat sich bewegt dadurch, dass du im Reich Gottes bist? Hat sich da was bewegt? Oder müsste man vielleicht sagen, dass du im Reich Gottes gewesen bist, ist immer nur, du hast dich irgendwo eingehängt und warst immer nur Last für andere. Bist du jemand, der, wo sich etwas bewegt hat? Auch wenn du am Anfang gemault hast, ah, will nicht und keine Lust, muss ich was tun im Reich Gottes. Und dann hast du dich doch eines anderen bedacht. Oder hast du am Anfang gesagt, ja, Papa, ich gehe hin, und aber im Herzen gedacht, der Alte kann selber machen oder was? Da macht Jesus deutlich, wer hat es am Ende wirklich getan? Was ist wirklich am Ende herausgekommen an Frucht aus deinem Leben? Herr, du weißt, was in meinem Leben gewesen ist. Und wenn das, was wir im Psalm vorhin auch gelesen haben, gehört haben, wer mit einem zerschlagenen Herzen zu ihm kommt, den stößt er nicht weg. Aber innerlich den Hochmut zerbrochen zu haben und zu sagen, Herr, tatsächlich, der Spiegel, den du mir vorhältst, macht deutlich, da ist nicht viel. Da ist nicht viel. Häufig war ich eigentlich immer nur Last für die anderen. Und du hast mir doch so viel anvertraut. Du hast mir so viel gegeben. Und wir hier in Deutschland können von einem Frieden reden über viele Jahrzehnte, von Wohlstand reden über viele Jahrzehnte. Was machst du damit? Mit deiner Gesundheit, mit all diesen Dingen? O Herr, vergib mir. Und als Jesus seine Predigt beendet hatte, sagten die Leute: Oha, das haben wir aber verstanden. Da muss ich doch mal schauen, ob in meinem Leben sich nicht was verändern lässt. Mach die Entscheidung, bewege was. Lass Dinge, die zum alten Leben gehören, hinter dir und geh zu Jesus und fang neu mit ihm an. Und wenn du heute den Mut hast, dann rede mit ihm. Vielleicht auch laut. Mach das zu einem Gebet. Überwinde dich und rede mit ihm, damit Jesus dann zu dir sagen kann: Jetzt habe ich dich zum ersten Mal gehört. Ich habe dich zum ersten Mal gehört im Reich Gottes, dass du deinen Mund aufgemacht hast. Wer warst du noch? Wie hießt du noch? Der bist du. Das ist schön. Vielleicht können wir in der Gebetsgemeinschaft tatsächlich in kurzen Gebeten Gott Antwort geben. Rede mit ihm. Mach den Mund auf. Sag, was du denkst und wo er dir helfen soll. Lasst uns miteinander beten.